Geht ihr im Urlaub in die Kirche? Ich meine jetzt nicht als Touristen, um eine Kirche zu besuchen, sondern geht ihr im Urlaub in die Kirche, um am Gottesdienst teilzunehmen? Ich möchte wohl gerne wissen, mit welchem Ohr ihr diese Frage jetzt hört, mit welchen Gefühlen ihr diese Frage hört. Fühlt ihr so ein bisschen inneren Widerstand gegen diese Frage? Urlaub? Soll ich da auch noch in die Kirche gehen? Oder fühlt ihr Interesse? Ja, was könnte das wohl bedeuten, an einem ganz unbekannten Ort in den Gottesdienst zu gehen? Oder habt ihr vielleicht selber das Gefühl, wenn ihr im Urlaub seid und es ist Sonntag, wo gehen wir denn jetzt hin? Wir müssen ja in irgendeinen Gottesdienst gehen. Oder sagt ihr, ein Glück, jetzt mal nicht. Katrin und ich gehören zu den Leuten, die auch im Urlaub gerne in den Urlaub einen Gottesdienst besuchen, aber wir fühlen uns nicht dazu verpflichtet. Wir sind eher neugierig und wir machen die unterschiedlichsten Erfahrungen. Erfahrungen von sehr gut bis eher nicht empfehlenswert. Auch in diesem Sommerurlaub haben wir solche Erfahrungen gemacht. Aber davon will ich jetzt nicht erzählen. Stattdessen will ich etwas erzählen, was ich im Urlaub in Schweden zum ersten Mal wahrgenommen habe. Und das hängt mit den beiden Bildern zusammen, die wir jetzt gleich sehen. Wir schauen mal das erste. Und du kannst schon gleich das zweite dazu zeigen. Also ich habe im ersten Moment gedacht, das sind Wikingerboote. Und Wikingerboote sahen auch ganz ähnlich aus. Aber hier handelt es sich um etwas anderes. Das sind sogenannte Kirchboote. Und die hat es zum Beispiel rund um den Siljansee in Dalarna gegeben. Der Siljan ist Schwedens drittgrößter Binnensee. Das ist ein ziemlich weitläufiges Gewässer. Und weil es früher kaum Landwege um diesen See herum gegeben hat, wurden die Menschen mit dem Boot zum Gottesdienst in Rättvik abgeholt, auf dem Seeweg also. Das klingt komfortabel, aber es steckt etwas dahinter, das gar nicht mehr so bequem klingt. In Schweden hat es nämlich lange Zeit eine Kirchpflicht gegeben. Die Leute mussten zur Kirche kommen, und zwar alle. Mindestens einmal im Monat musste diese Pflicht erfüllt werden. Wir sind auch noch an anderen Orten auf Hinweise auf diese Kirchpflicht gestoßen, zum Beispiel in der Region Tiveden auf einen langen Wanderweg von 40 Kilometer. Den mussten die Leute über Stock und Stein durch den Wald gehen, um zum Gottesdienst zu kommen. Im Winter wurde das mit dem Schlitten gemacht, da war es vielleicht ein bisschen bequemer, jedenfalls bergab. Anschließend ging es aber wieder rauf. Kirchpflicht. Läutet da was bei euch? Besonders entspannt klingt das, glaube ich, nicht. Muss man wirklich ganz regelmäßig, muss man wirklich jeden Sonntag zur Kirche gehen? Schweden ist mittlerweile ein sehr säkulares Land, wie Deutschland auch. Säkular, das könnte man auch mit entkirchlicht übersetzen. Es gibt sie noch, die großen und kleinen Kirchen in Schweden. Und die lutherische Kirche ist in Schweden immer noch die Staatskirche, aber sie hat enorm an Bedeutung verloren und die Kirchpflicht, die gibt es schon lange nicht mehr. Aber dieses Wort Kirchpflicht, das hat mich gereizt und ich habe mir gedacht, darüber musst du mal predigen. Denn diese Erfahrung haben viele von euch gemacht, dass Kirche früher Pflicht war. Und die Erfahrung machen wir heute zusammen mit vielen anderen Kirchen und Gemeinden, dass von der Pflicht nichts übrig geblieben ist. Das ist vielleicht gut so. Aber die Frage ist, wie sieht's denn mit der Kür aus? Wie sieht's denn mit der Freiwilligkeit aus? Und jetzt seid ihr dran. Tauscht euch doch mal kurz mit euren Nachbarn darüber aus. Wo habt ihr Kirche als Pflicht erlebt? Und was motiviert euch heute, freiwillig in die Kirche zu kommen? Ihr seid ja alle da. Oder was ist der Grund, warum ihr in Wirklichkeit nicht ganz freiwillig da seid heute? Sprecht mal mit euren Nachbarn kurz darüber. Wo habt ihr Kirche als Pflicht erlebt? Und was motiviert zum Kirchengang? Wie ich merke, haben viele von euch viel zu erzählen. Ihr könnt das gleich beim Tee und Kaffee auch noch fortsetzen. Wenn ich das richtig gehört habe, war es aber eher ein fröhliches Gebrumm und nicht ganz viele traumatisierte Stimmen. Wenn ich es richtig überblicke, dann gibt es in der gesamten Bibel nirgends den Begriff Gottesdienstpflicht. Nur an einer Stelle im Neuen Testament, im Hebräerbrief, wird gemahnt, unsere Versammlungen nicht zu verlassen, wie etliche zu tun pflegen. Also als Problem war das schon damals bekannt. Die Pflicht zum Gottesdienst ist aber auch in unseren Gemeinden vor allem mit einer ganz anderen Bibelstelle begründet worden, nämlich mit dem vierten Gebot. Wie lautet das vierte Gebot? Eure Antwort darauf könnte zeigen, wann ihr dieses Gebot gelernt habt. Die Jüngeren unter uns dürften gelernt haben, du sollst den Feiertag heiligen. Punkt. Aber diese moderne Übersetzung lässt leider ganz viel weg und sie trifft den Sinn des Gebotes gar nicht richtig. Die Älteren haben vielleicht die viel treffende Luther-Übersetzung noch im Ohr. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt wohnt. Worum geht es hier? Um Gottesdienst? Nein. Es geht um die Ruhe. Schabbat heißt Schluss. Aufhören. Mach Pause. Und gönn auch anderen eine Pause. Es ist ein wunderbar demokratisches Gebot. Alle sollen sich erholen können. Alle brauchen diesen Tag. Und alle sollen ihn bekommen. Die 10 Gebote werden 2-mal im Alten Testament überliefert. Und interessant ist, dass dieses Gebot dabei 2 unterschiedliche Begründungen bekommt. Im 2. Buch Mose, Kapitel 20, ist die Begründung, denn Gott hat an 6 Tagen Himmel und Erde gemacht, am 7. Tag hat er geruht. Also, in diese Ruhe Gottes, in diesen großen Feierabend, nimmt Gott euch mit hinein. Mit ihm sollt ihr in Muße euch an Gottes Schöpfung freuen. Im 5. Buch Mose, Kapitel 5, da lautet die Begründung, vergesst nicht, dass ihr selber einmal Sklaven gewesen seid in Ägypten. Gott hat euch aus der Zwangsarbeit befreit. Darum sollt ihr den Sabbat heiligen. Also hier ist der Sabbat eine Feier der Freiheit für alle. Aus diesem Gebot eine Gottesdienstpflicht zu machen, ist eigentlich das Gegenteil von dem, was es will. Es will ja die Freiheit, nicht die Pflicht. Es will Erholung und nicht zusätzlichen Zeitdruck, Termindruck. Trotzdem haben die Israeliten und später auch die Christen ganz richtig verstanden, dieser Tag soll nicht einfach Leerlauf sein. Dieser Tag bietet die Chance, sich Zeit für die Begegnung mit Gott zu nehmen, Zeit für die Gemeinschaft mit unserem Schöpfer und unserem Befreier. Ja, aber ist denn nun ein Gebot nicht eine Pflicht? Und ist damit nicht all das, was zum Sabbat gehört, beziehungsweise zum christlichen Sonntag gehört, verbindlich, vor allem der Gottesdienst? Spannende Frage. Was ist Gottesdienst? Der christliche Gottesdienst ist nicht zu denken ohne seine jüdischen Vorformen. Er ist entstanden aus dem israelitischen und jüdischen Glaubensleben. Und das war am Anfang ja der Opfergottesdienst. Da wurde die Verbindung zu Gott hergestellt durch ein Opfer. Und diese Opfer waren für Gott, so steht das in der Bibel, ein lieblicher Geruch. Man könnte auch übersetzen, ein besänftigender Geruch. Das klingt fremd für uns heute. Gott besänftigen durch unsere Opfer? Tieropfer zu bringen, das werden die meisten von uns abstoßend finden. Und wir sind froh, dass diese Zeiten vorbei sind. Aber 2 Gedanken, die mit dem Opfer verbunden sind, die bleiben für uns auch heute wichtig. Erstens, den Menschen war damals klar, dass man sich nicht einfach so Gott annähern kann. Nicht einfach so. Denn Gott ist heilig. Und das heißt eben auch, Gott ist unnahbar. Es steht etwas zwischen uns und Gott. Es braucht eine Brücke, um diese Distanz zu überwinden. Und das Opfer war so eine Brücke, die die Distanz überwunden hat. Und zweitens zeigt das Opfer, ich bin Gott etwas schuldig. Gott hat einen Anspruch an mich. Ich bin ihm verpflichtet. Haben wir dafür noch ein Bewusstsein, dass es im Gottesdienst nicht zuerst darum geht, dass wir gut unterhalten werden, dass wir auf unsere Kosten kommen, dass unser Geschmack und unsere Vorlieben angesprochen werden? Es geht um die Begegnung mit dem heiligen Gott, dem wir unser Leben verdanken, dem wir alles verdanken. Wir brauchen keine Opfer mehr zu bringen, aber empfinden wir noch Ehrfurcht vor der Heiligkeit Gottes? Oder hat sich mit dem Verdampfen des Opferrauchs auch alle Ehrfurcht aufgelöst in kumpelhafte Hemdärmlichkeit? Der heilige Gott nimmt uns in Anspruch. Es hat sich eingebürgert zu sagen, im Gottesdienst dient Gott uns. Und das stimmt. Aber wer deshalb meint, wir seien ihm gegenüber zu nichts mehr verpflichtet, der hat schlicht vergessen, mit wem er es zu tun hat. Gottesdienst ist schon auch eine innere Haltung des Dienstes gegenüber Gott. Aber was heißt das nun? Soll der Gottesdienst doch wieder ernste Pflicht werden? Mit ausgefeilter langer Liturgie, mit goldenen Gewändern, mit Weihrauch und Weihwasser? Meiner Überzeugung nach ist das alles nicht nötig, selbst wenn für viele Christen das als hilfreich, wenn viele Christen das als hilfreich empfinden. Es ist die Mehrheit der Christen, die so Gottesdienst feiert, mit goldenen Gewändern, also jedenfalls die der Priester mit vielen goldenen Bildern, mit Weihrauch und Weihwasser und so weiter. Also meiner Meinung nach ist das nicht nötig. Trotzdem gilt die Frage, was hilft uns denn, dass wir die Ehrfurcht gegenüber Gott bewahren? Neben dem Gottesdienst im Tempel hat es schon sehr früh in Israel auch so etwas wie Familienandachten gegeben. In einem häuslichen Gottesdienst wurde der Sabbat gefeiert und auch besondere Feste, wie zum Beispiel das Passafest. Dazu gehörten dann biblische Texte und Psalmen und Gebete. Die Familienfeier war wichtig, denn zum Tempel in Jerusalem konnten ja längst nicht alle regelmäßig gehen, die meisten nur einmal im Jahr. Und dann entwickelte sich in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft, jetzt sind wir so gute 500 Jahre vor Christus, da entwickelte sich noch eine neue Gottesdienstform. Das war die Zeit, als der Tempel zerstört war. Da war das Opfer gar nicht mehr möglich. Und nun begann man in der Gefangenschaft Gottesdienste zu feiern, in denen nicht mehr das Opfer, sondern das Wort die zentrale Rolle spielte. Daraus hat sich die Synagoge, der Synagogengottesdienst entwickelt. Und dieser Synagogengottesdienst, der gewann über die Jahrhunderte immer mehr Bedeutung, bis sich schließlich in der Zeit von Jesus und in der Zeit der frühen Kirche rund um das Mittelmeer überall Synagogen befanden. Schließlich ist der Tempel wieder zerstört worden und endgültig zerstört worden im ersten Jahrhundert. Aber der Gottesdienst Israels, der Gottesdienst der Juden, lebte weiter in den Synagogen. Und die Pharisäer waren mittlerweile die tonangebenden Leute darin, nicht mehr die Priester. Wir wissen aus vielen Streitgesprächen zwischen Jesus und den Pharisäern, wie viel Druck, wie viel Pflicht mittlerweile mit dem Gottesdienst verbunden war. Und ganz besonders das Sabbatgebot wurde von den Pharisäern strengstens eingefordert. Es wurde für viele Menschen zu einer großen Belastung. Jesus hat unmissverständlich klargestellt, so ist das nicht gemeint. Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Und Jesus hat eingestimmt in die Kritik der Propheten an einem falsch verstandenen Gottesdienst. Nicht auf die äußere Pflichterfüllung kommt es an, sondern darauf, dass das ganze Leben so geführt wird, wie es dem Bund mit Gott entspricht. Die Propheten haben das so gesagt: Wenn du die Hungrigen nicht speist, wenn du die Schutzlosen unterdrückst, wenn du auf Kosten deiner Nächsten lebst, dann ist dein ganzer Gottesdienst nichts als ein Schauspiel. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, erströme aber das Recht und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach, so hat es der Prophet Amos gesagt. Und bei Jesaja kann man lesen, dass Gott sagt: Ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Ist das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, wo man sich kasteit, wo man ein schlechtes Gesicht zur Schau trägt? Nein, das ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gefangen hast. Brich den Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, die führe ins Haus. Gottesdienstpflicht, die bewährt sich zuallererst in deinem Alltagsleben. All diese Prophetenworte hallen nach in der Mahnung von Jesus: Was ihr getan habt, einem der geringsten meiner Brüder, das habt ihr mir getan. Und so sagt Jesus auch vom Gottesdienst: Macht keine Show daraus, aus eurem Gebet, aus eurem Fasten, aus eurem Almosengeben. Auf die äußere Form kommt es nicht an. Gott sieht euch ins Herz. Und da zeigt sich für mich, worum es eigentlich geht. Es geht im Wesentlichen eigentlich um die Verbindung mit Gott. Es geht um den Bund mit Gott, den Herzensbund mit ihm. Ein Bund ist kein Deal. Beim Deal geht es darum, dass zwei Seiten durch gegenseitige Leistungen möglichst hohen Gewinn für sich selbst erzielen. Ich tue was für dich und du tust was für mich. Im Blick auf den Gottesdienst würde das dann heißen: Ich gehe zum Gottesdienst und du gibst mir dafür eine erfolgreiche Woche oder Gesundheit oder was ich haben will. So sieht der Bund mit Gott nicht aus. Der Bund mit Gott ist ein Herzensbund. Gott verbindet sich mit uns nicht aufgrund unserer Leistungen. Er verbindet sich mit uns, weil er ein Herz für uns hat. Und für diesen Bund steht Jesus in besonderer Weise. Bei Jesus merken wir in besonderer Weise, wie weit Gottes Herz für uns offen ist. Der christliche Gottesdienst, der orientiert sich in seiner Form an den jüdischen Vorbildern: Schriftlesung, Gebet, Gotteslob in Lied und Psalm, Verkündigung und Segen, das sind die zentralen Elemente im jüdischen wie im christlichen Gottesdienst. Aber für uns Christen ist die Mitte die Gemeinschaft mit Gott, so wie Jesus sie uns möglich macht. Wir feiern Jesus Christus in unserer Mitte, wenn wir an sein Leben, an sein Sterben, an seine Auferstehung erinnern. Wir feiern seinen Sieg über alles Leid und alle Schuld, wenn wir sein Mahl halten. Wir feiern seinen Sieg über den Tod, wenn wir uns seine Auferstehung vergegenwärtigen. Und das tun wir mit jedem Sonntag, denn das ist der Tag des Herrn, der Tag seiner Auferstehung. Wir feiern den neuen Bund mit Gott, in den Jesus uns hineinnimmt. Ein Liebesbund, ein Geschenk, kein Zwang. Und doch braucht jeder Liebesbund Verbindlichkeit. Er ist in dem Maße lebendig, wie wir die Gemeinschaft mit Gott pflegen. Wer die Gemeinschaft mit Menschen, die er liebt, nicht sucht und nicht pflegt, ja, der hat sie eben auch nicht. Und mit Gott ist das nicht anders. Der Gottesdienst ist für diese Gemeinschaft sicherlich nicht die einzige Möglichkeit, aber er ist eine besonders gute. Verpasst sie nicht. Amen.